Muriel fragt nach, der UBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen.
Herzlich willkommen zu der 34. Folge vom UBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Guagas und ich darf durch die kommende Sendung durchmoderieren. Ja, wir sind mitten drin beim Thema Tipps und Tricks für Privatpersonen rund ums Thema Finanzen. Wir haben bereits Steuertipps gehabt mit dem Bruno und heute haben wir eine Schweizer Persönlichkeit fast schon als Gast. Und zwar der Finanzfabio, wie er allgemein bekannt ist. Wir werden mit ihm über das Thema Vorsorge und Finanzplanung für die klassische Arbeitnehmer reden. Und ich freue mich extrem, dass er sich Zeit genommen hat. Die einen oder anderen kennen eben den Finanzfabio vielleicht. Er ist ein Schweizer Finanzblogger, hat 2018 gestartet und ist extrem erfolgreich in der Schweiz. Sehr bekannt. Er hat einen eigenen Podcast, den man auch mal reinhören kann. Er macht Strassenumfragen, er hat seinen eigenen Blog. Er hat eine tolle Webseite, wo man viel Know-how und nochmal sich kann abzwacken kann, wenn man mehr wissen über das Thema Finanzplanung und Vorsorge. Und er wird uns gerade noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie er gestartet ist, wieso er gestartet ist. Und dann tauchen wir ins Thema Vorsorge, Finanzplanung ein. Liebe Zuhörer, ich freue mich, hören dazu. Wir freuen uns über Feedback und ich würde sagen, wir legen los. Schön, bist du da, Fabio.
Hey, danke für die mega Vorstellung. Die tue ich gerade einkopieren für meinen nächsten Podcast. Merci.
Ja, eben, erstmal zu dir. Du bist eigentlich ja selber schon bekannt in der Schweiz, kann man schon sagen, inzwischen. Hat eine rechte Fahrt aufgenommen, deinen Finanzblog. Erzähl zuerst mal, wie bist du der Finanzfabio geworden? Du bist eigentlich der Fabio Marquesin, aber besser bekannt als Finanzfabio.
Hey, ursprünglich bin ich ein Versicherungskind, das heisst, ich durfte die Lehre schon machen auf der Versicherung und bin dann irgendwie immer in der Branche hängen geblieben. Bin auch im Versicherungsaussendienst. Und dann irgendwann habe ich gefunden, ja, also Autoversicherung diskutieren, das habe ich jetzt mal gesehen. ich würde gerne ein bisschen mehr wissen und habe dann angefangen, Weiterbildungen zu machen. Und das war eigentlich der Untergang von meiner Aussendienstkarriere. Ich habe plötzlich verstanden, was ich da genau mache. Und dann musste ich sagen, das ist eigentlich ein Seich. Und dann bin ich, also Ausbildungen habe ich dann gemacht bis zum Finanzplaner. Und bei der letzten Ausbildung zum Finanzplanungsexperten ist man dann irgendwie wie verleidet im Sinn von, hey, das ist jetzt so theoretisch das Ganze, ich habe noch nie so einen Case gehabt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so einen Case mal wert habe und wenn doch, dann holst du einen Steuerexperten. Genau. Oder du musst zum Anwalt oder du brauchst gerade einen Notar, weil ja, ich kann ja kein, Testament aufsetzen für Kunden, das geht ja nicht. Ja. Also ist mir das sehr theoretisch gewesen und habe dann gefunden, komm, jetzt habe ich es gesehen, 15 Jahre in dieser Branche, ich steige jetzt aus. Und ich werde jetzt Barkeeper. Das war absolut mein Plan.
Lässig, ja.
Genau. Nein, ich habe wirklich schon Schulen gesucht, Barkeeper-Schulen, und habe eine gefunden. Das war eigentlich cool. Wärst 6 Wochen in einer Barkeeper-Schule überall auf der Welt, also all den geilen Orten auf der Welt, könntest du das machen. Barcelona, nice. Las Vegas, San Diego, überall hast du das können machen. Und ich dachte, mega cool, weil du gehst irgendwie um 9 Uhr in die Schule und um 3 Uhr am Nachmittag bist du auch schon betrunken am Strand. Genau. Also ich hätte das gefunden. Es würde so zu mir passen, so in dem Moment. Bin aber vorher noch in die Ferien mit Kollegen und habe dort das Buch «Rich Dad, Poor Dad» gelesen. Mhm. Und da habe ich gefunden, genau so müssten Finanzen sein. Möglichst, also mega einfach geschrieben, dass es jeder versteht. Ja. Gerade praktikabel, also du hast das Gefühl, du lesest die Seite und du könntest das gerade umsetzen und es würde gerade funktionieren. Ich fand, hey, so sollten Finanzen sein. Gleichzeitig habe ich in diesen Ferien eine digitale Nomadin kennengelernt und habe mit der so darüber geredet, was sie so macht. Und dann ich so, eben, eigentlich Finanzen, aber scheiss mir jetzt da, weil es ist kompliziert. Eigentlich müssen wir das viel einfacher machen. Und sie so, ja, starte ich einen Blog. Und ich so, du, keine Ahnung von Webseiten bauen und das. Und ich so, hey, ich mache das schnell. Und dann jetzt haben wir eine Webseite gemacht und hat mir gezeigt, cool, wie man Blogs aufladen. Und das wäre dann das Go eigentlich gewesen. Und dann sind wir am 4. Oktober 2018 sind wir effektiv live gegangen. Ja, und so ist das Ganze ein bisschen entstanden. Und die Namenswahl war noch gut gewesen, Finanzfabi. All die anderen Finanzblogger, also in der Schweiz hat es noch fast keinen gegeben. Und in Deutschland haben die alle so Dividendenente oder also weißt du, es sind immer so Tierli-Namen gewesen, oder? Und so ich habe das nie verstanden. und Finanzfabi hat irgendwie einen einen Ton.
Also, ist der fast
nicht wieder. Has a ring. Also, weißt, so,
ist fast nicht wieder gelegt worden. Ja,
es bleibt irgendwie hängen, genau. Ja, genau. Ja, und das wäre eigentlich so die Entstehungsgeschichte
gewesen. Cool. Kurz. Also eigentlich auch noch ein bisschen zufällig jetzt mit dieser digitalen Nomadin.
Absolut.
Und dann, okay, ich mache sie jetzt gerade.
Absolut. Okay. Also wenn, muss ehrlich sagen, wenn sie nicht gewesen wäre, dann wäre ich aber gar nicht auf die Idee gekommen selber, weil für mich ist das unendlich grosses Projekt gewesen.
Ja,
also
ja.
Ich wirklich kein Blassen gehabt von Webseiten. Habe ehrlich gesagt auch kein Blassen gehabt, dass man mit dem Geld verdienen könnte.
Mhm.
Das ist dann alles später gekommen, so Learning by Doing. Und es ist für mich eigentlich eher so ein, ich mache jetzt mal, so ein Hobby-Dings gewesen. Es hat dann einfach immer mehr Fahrt aufgenommen.
Ja.
Genau.
Cool, cool. Ja, das zu den Anfängen. Deine Mission hat es ja recht in sich, wo du dann entwickelt hast. Ich nehme an, du warst noch nicht gerade am Anfang schon da gewesen und ist dann mit
hey, der mal, Zeit. Das ist wirklich ziemlich am Anfang. Wo wir die Webseite gebastelt haben, war so, so die Frage, weißt, was willst du eigentlich erreichen?
Ja.
Und dort hast du schon viel in den Medien eigentlich schon gelesen gehabt, auch so Altersarmut ist ein Thema. Und ich meine, ich habe es ja gesehen als Finanzplaner. Oder? Es gibt wirklich Leute, die ein Problem haben im Alter, wenn sie sich nur auf die AV verlassen und auf die Pensionskasse. Und bei mir ist es recht ein kritischer. Rein aus der Logik her wird meine Generation, ich habe Jahrgang 87, keine AV-Rente mehr können bekommen, weil wir schlichtweg kein Geld mehr haben, wenn das so weitergeht. Und dann ist so ein bisschen der Punkt gewesen, ja, wenn du auf die AV nicht kannst verlassen kannst, Pensionskasse ist ein bisschen auf schwachen Beinen, ja, dann musst du halt selber schauen. Oder?
Mhm.
Und selber schauen musst du halt wissen, was du machst. Und aus dem muss dann ist ein bisschen kommen, Schweiz vor der Altersarmut retten.
Genau, das ist das Slogan, die Schweiz vor der Altersarmut retten. Also dann von schon 2018 gewusst, eigentlich geht es um das in der Essenz.
Ja. Ja.
Okay, also mit der Perspektive, dass wir kein Geld mehr werden haben in den Gefäßen, die wir aktuell eigentlich zur Verfügung hätten. Und sogar wenn wir sie noch haben, siehst du aus der Finanzplanung heraus, es reicht einfach nicht.
Ja, ja. Etwa so.
Ja.
Und das andere ist halt die finanzielle Bildung, die mir sehr am Herzen liegt, weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich war im Aussendienst, ich habe Versicherungen verkauft, irgendwann habe ich eine Weiterbildung gemacht und verstanden, was ich mache. Und dann muss ich sagen, Moment, ich bin ja nicht der Einzige, der das gemacht hat. Es gibt ganz viele, wo nicht genau wissen, was sie da aussen verkaufen und wie soll es der Endkunde wissen.
Ja.
Oder? Und das war schon ein bisschen gesehen, oder? In der Ausbildung. Da wird dir das Tatschert ins Gesicht gesagt. Du, wenn du 5% mehr weißt als der Kunde, erlangt das schon. Und dann denkst du so, okay. Und dann bist du auf dem Level, du weißt gar noch nicht, was du alles nicht weißt. Von dem her machst du es eigentlich noch mit gutem Gewissen, aber sobald du es checkst, darfst du es eigentlich nicht mehr mit gutem Gewissen.
Sobald du dahinter siehst, musst du sagen, hey,
genau.
Nein.
Ja. Ja, und dort passieren halt sehr viele Fehler in der Beratung. Die Kunden fühlen sich gut aufgehoben, weil es ist ja immer schon ein Gespräch, dieses und jenes, oder? Wegen dem gefunden, da müssen wir irgendwie anders machen. Und wenn du ihnen schon ein bisschen Aufklärung mit auf den Weg gehst, oder dass sie nicht mehr so schnell einfach ja und nicken, wenn der Berater irgendetwas sagt. Also es geht jetzt nicht mal um den Versicherungsberater oder auch Bankberater sind da nicht draussen vor, die einfach zum Teil sehr teure Fonds verkaufen, die sie selber nicht verstehen. Und der Kunde denkt, ja, wenn mir der Bankberater das sagt, wird das schon gut sein.
Ja.
Und so weiss er wenigstens ein bisschen was, dass er nachher schauen kann. Oder? Und das sind so Sachen, die ich mega wichtig finde.
Absolut. Ja. Aber ich glaube, das ist halt schon noch, gerade bei uns in der Schweiz, so ein bisschen, dass der Bankberater hat das gesagt, dann wird das gut sein, oder? Auch noch so ein bisschen, dass ich muss bei einer grossen Bank sein, das ist sicherer und besser.
Voll.
Oder? Und wenn man dann eigentlich mal genau anschaut, muss man sagen, nicht unbedingt.
Oder? Überhaupt also, nicht. Ja, überhaupt nicht. Und weißt du, dann ist ein bisschen, wenn du mal für eine grosse Gesellschaft gearbeitet hast, siehst du auch ein bisschen dahinter, wie es läuft, oder? Und ich meine, ich habe eben Weiterbildungen gemacht und Finanzberater, IAF und Finanzplanerfachausweis, da kommen ja Versicherungsberater und Bankberater zusammen und da redest du ja auch untereinander, oder?
Mhm.
Und die Realität ist halt schon die, gell? Dass ein Bankberater sehr fest sein Lohn auch vom Bonus abhängig ist, oder? Und dann heisst es halt einfach, hey, look, bis dann und dann musst du 300 Fonds verkauft haben. Ja, dann gehst du dein Telefonbuch durch, wer hat noch keinen Fonds und verkaufst es dort. Und dann ist die Motivation ja nicht, dass du mehr aus deinem Geld machst und Vermögen aufbaust, sondern einfach, das ist mein Jahresziel. Ob jetzt der Fonds gut oder schlecht ist, das ist egal, oder?
Ja, ja. Also der Incentive völlig falsch gesetzt jetzt von Arbeitgeberseite an die Mitarbeitenden, aber
ist halt Business, oder?
Genau. Was geht es genau?
Okay. Die wissen ja auch, wie man Geld verdient, oder?
Gut, aber eben mit der Mission, die Schweiz von der Altersarmut zu retten, ist ja eigentlich sehr, wie soll ich das sagen?
Nett.
Ja, sehr humble.
Ja, voll.
Und sehr an Gemeinschaft denkend.
Ja. Gut, gell, ich meine, 2018, ich habe immer noch geschafft als Finanzplaner. Mm. Und ich kann das auch sagen, ich habe dort zwischen 120.000 und 130.000 Franken verdient. Ich habe ja null Anreiz gehabt, noch mehr zu verdienen. Wegen dem sage ich, ich habe nicht mal gewusst, dass du mit dem kannst Geld verdienen kannst. Und dann habe ich gefunden, hey, ich habe so ein Wissen, könntest du es ja einfach auch weitergeben. Ja. Oder? Ja. Dass das später ein Business wurde, ist das eigentlich auch eher Zufall gewesen. Also ja. Du schleuderst dann halt einfach so drei.
Rutschst drei, ja, voll. Genau. Voll. Ja, aber so sind wir eigentlich schon mitten im Thema.
Mhm.
Von heute aus, das Thema Vorsorge und Finanzplanung. Und du hast schon ganz viele Sachen wieder gesagt, wegen Ausbildung etc., und ich nachher noch möchte darauf eingehen.
Mhm.
Aber lass uns zuerst kurz einen Blick darauf werfen, weil es ja auch Tipps und Tricks für Privatpersonen ist. Was sind denn so Szenarien, auf was soll man achten, bevor wir nachher nochmal den Schwenker zu allen anderen möglichen Themen machen können?
Ja.
Ist das gut?
Privatpersonen, auf was achten? Also ich meine, Vermögen aufbauen ist in der Essenz ist eigentlich reine Mathematik. Gib weniger aus, als du einnimmst. Und das ist most basic. Und dort scheitert es schon bei vielen, oder? Ja. Zum Beispiel bei der AV. Anyway, der Punkt ist wirklich der, wenn du ein Budget hast, weißt du auch, wo gibst du Geld aus, für was gibst du Geld aus, weil vielen ist auch gar nicht bewusst, wie viel Geld sie überhaupt ausgeben und für was.
Mhm.
Wenn du einfach mal ehrlich mit dir selber bist und das mal aufführst und am besten holst du da Zahlen, Daten, Fakten im Sinn von, schau mal deinen Kreditkartenauszug an, schau mal deinen Bankauszug an, für was gibst du es effektiv aus und dann nimmst du halt mal einen Sonntagnachmittag und brichst das mal ein bisschen oben runter. Und dann werden dir alle auch Ausgaben auffallen, die du eigentlich gar nicht so gerne tätigst. Und dann wäre meine Empfehlung, strich die mal.
Mhm.
Spoiler, bei den Steuern geht es nicht, aber so grundsätzlich sind Sachen eigentlich immer eine Entscheidung. Oder?
Ja.
Plus, man übernimmt sich halt auch extrem schnell. Oder? Gerade letzte Woche bin ich beim Barber gewesen und es war so lustig gewesen. Neben dir ist einer gekommen, redet mit dem Barber, macht, ja weißt, jetzt verdiene ich endlich mehr. Und er sagt, ah, mega cool, und jetzt, was machst du? Ja, ich schaue gerade wegen einer grösseren Wohnung. Und ich sage, nein, genau das solltest du nicht machen. Jetzt solltest du eigentlich mehr sparen. Aber das ist so die Lifestyle-Inflation.
Ja.
Also das heisst, du solltest mal wissen, für was gibst du dein Geld aus? Und dann setzt du dir mal ein Budget und dort wirklich am liebsten ein realistisches Budget, das auch verheben. Und nachdem bin ich extrem Fan, dass man sich Sparziel setzen, oder? Und das beste Sparziel, das man in der Schweiz haben kann, finde ich, ist die Säule 3a. Weil die Säule 3a ist ein gewisser Betrag jedes Jahr, also 7.056 Franken, wo ich finde, wenn du wirklich willst, bringst du das auch an.
Mhm.
Oder? Und dann setzt du einen Dauerauftrag. Mein Motto ist immer so, bezahle dich zuerst. Im Sinn von, am 25. kommt der Lohn, am 25. geht mein Dauerauftrag raus für die Säule 3a, ich investiere in ETF, geht der Dauerauftrag raus, einfach, dass das Geld schon mal weg ist.
Mhm.
Weil, sind wir ehrlich, ich bin mir selber die wichtigste Person.
Mhm.
Nachdem zahlst du alle Dauerauftrage, die du hast, zum Beispiel Miete. Also ich meine, wieso solltest du den Mieter vor dir zahlen? Du kennst den Typ nicht einmal, oder? Also einfach so, überweist die Miete am 26. nach dir und dann machst du mit der Krankenkasse, Handy-Abo, Internet-Abo, einfach alles, was du hast, die fixen Kosten jeden Monat, sollen am 26. rausgehen. 27. bis 30. Zahlst alle Rechnungen, die per Post den Weg zu dir gefunden haben, also die Nicht-Fixkosten, damit du weißt am 1. vom Monat, wie viel Geld hast du eigentlich noch zur Verfügung. Und das Geld darfst du sehr gerne, ohne schlechtes Gewissen, einfach ausgeben. Oder? Weil du hast ja alles zahlt. Die Steuern nicht vergessen bei den Fixkosten. Oder? Ja. Ich würde das auch monatlich abbuchen, dass du nicht in Stress kommst. Aber wenn du diese zwei Sachen mal hast und um das zu machen, brauchst du halt auch dein Budget, damit du weißt, was zahlst du überhaupt und wie viel und überhaupt. Das finde ich mega wichtig.
Mhm.
Und dann machst du mal sehr viel richtig, wo behauptet jetzt mal 70-80% der Schweizer nicht so machen.
Ja. Krass.
Genau. Ja, nachher musst du dir irgendwann bewusst sein, dass du auch irgendwann genug gespart hast. Also es gibt keinen Grund für eigentlich fast niemanden, dass du mehr als 20.000, 30.000 Franken auf dem Konto hast. Und wenn man sich mal fragt, wann ist das je der Moment gewesen, dass du 20.000, 30.000 Franken auf einmal gebraucht hast? Mhm. Wie oft ist das vorgekommen in den letzten 5 Jahren in deinem Leben? Mhm. Dann wird die Antwort auch sein, entweder nie oder ich habe gerade ein Auto gekauft oder ich habe ein Haus gekauft. Mhm. Aber das kannst du ja alles steuern. Ein Auto kaufst du nicht per Zufall und ja, ein Haus kaufen noch weniger. Oder? Also das kannst du alles steuern. Das heisst, wenn du einen gewissen Notgroschen hast, fang an investieren. Das ist der einzige Weg, wenn ich dich wirklich von der Altersarmut kann retten kann, ist dich motivieren zu investieren. Weil wir kommen aus einer ganz anderen Zeit als unsere Eltern und Grosseltern. Wir haben nicht auf dem Konto so hohe Zinsen, dass es die Inflation decken würde oder dass sich das Geld sogar noch höher vermehren. Und du bist etwa gleich alt wie ich, oder?
91, ja.
Magst du dich noch erinnern, dass früher das Bankkonto gratis war?
Ja, ja.
Und dann plötzlich haben sie das mal eingeführt, vor etwa 15 Jahren, glaube ich.
Ja, das ist
dass es mal 5 Stutz oder so im Monat kam. Ist es ein riesen Theater gewesen, oder? Die Begründung war einfach, ja,
Adminkosten.
Es lohnt sich nicht mehr, oder? Genau. Wegen der Zinssituation. Ich meine, die Zinssituation kommen wir langsam zurück. Du zahlst immer noch für dein Konto. Es ist jetzt halt einfach normal, oder? Und schon nur, dass du draussen Werbung siehst für gratis Konten von diesen Fintechs, Zack, Neon, wie sie alle heissen, zeigt ja eigentlich schon, ist eigentlich schlimm, dass das jetzt ein USP ist, statt einfach der Standort, den wir früher hatten. Also das heisst, du musst dein Geld heute wirklich investieren lassen, weil Zinsen und Leiden bringen dich nicht mehr weiter. Oder? Und das sind alles so Sachen, die den Leuten nicht so bewusst ist. Oder? Und wenn ich mit vielen rede, warum sie nicht investieren, ist es die Angst, Geld zu verlieren. Und beachte meine Worte, weil die Angst, Geld zu verlieren zu können, eigentlich, oder? Faktisch, auf dem Sparkonto verlierst du Geld mit Garantie. Du merkst es vielleicht einfach nicht an der Zahl, aber spätestens, wenn du die Inflation noch einrechnen würdest, bist du einfach an einem Punkt, wo du musst sagen, es geht so nicht auf, oder?
Ja.
Ja, das ist eigentlich der way to go nachher.
Also, aber das ist eben schon ein Riesenthema, oder? Die Angst. Ich hätte jetzt auch sagen, ja, der Schweiz ist schon noch die Zurückhaltung da.
Ja.
Zu investieren, weil sie immer sagen, ja, ich weiss es nicht genau und dann werde ich noch übersorgt gehauen von irgendjemandem und dann zahle ich noch drauf, oder? Also das ist schon auch noch recht in den Köpfen.
Das ist extrem drin, aber ich glaube, in den Köpfen ist wirklich, du kannst dein ganzes Geld verlieren an der Börse und da muss ich einfach sagen, das ist ein absoluter Nonsens. Also dein ganzes Geld verlieren an der Börse ist de facto nur möglich, wenn du in Einzelaktien investierst. In der Schweiz haben wir 2 Paradebeispiele, Swissair.
Genau.
Und das war wirklich Fach. Die Leute waren so Fan von der Swissair. Ich habe selber mal einen Kunden, der hat 100.000 Stutz in Swissair-Aktien investiert. Und damals, wo das mit dem Grounding bekannt wurde, haben wir noch keine iPhones gehabt. Also, er hat das noch im Radiowecker gehört. Und mir ist das so geblieben, wie er mir die Geschichte erzählt hat. Der hat die 100.000 Stutz auf einen Klapp verloren. Ja. Aber jetzt da nur aus der Logik heraus, wenn er 50.000 in Swissair investiert hätte und 50.000 in die UBS, wenn wir bei Schweizer Aktien bleiben wollen, hätte er zwar 50.000 verloren, aber mit der UBS hätte er Jahre später noch mal die Chance gehabt, sich über die Aktien aufzuregen. Aber das heisst, wenn du mit 2 Aktien dein Risiko halbierst, stell dir vor, was du mit 20 Aktien machst oder mit 200 oder mit 2.000 Aktien. Und heute haben wir wirklich Produkte, wir nennen sie jetzt per Zufall ETF, wo du breit diversifiziert, also in ganz viele Aktien auf einmal kannst investieren und das zu einem super günstigen Preis. Mhm. Und das ein MSCI World ETF, dass du alles auf einmal verlierst. Das ist Drittweltkriegsszenario Ende. Weil Krieg ist ja eigentlich auch noch positiv für die Börse, so rein statistisch gesehen. Oder? Also das heisst, wenn der Planet explodiert, ja, dann verlierst du das Geld, aber dann hast du andere Sorgen. Oder?
Absolut.
Und das ist ein bisschen, für da braucht es Aufklärung. Und für das, wegen dem ist das ist eigentlich meine Existenzberechtigung, also Zeug aufklären, dass jeder schnallt, hey, du kannst eigentlich, wenn du breit diversifizierst, bist du sicherer unterwegs als mit einem Sparkonto.
Ja, ich glaube, das ist auch noch von früher, wo man dann irgendwie so die Finanzprodukte, wo man ein grosses Geld versprochen hat, oder aber sind eigentlich halt Hochrisikoprodukte gewesen, wo man eigentlich gewusst hätte, wenn man das Know-how dazu gehabt hätte, dass das natürlich jetzt ein Risiko ist, wenn man irgendwie darauf wettet,
ja,
dass der Kurs steigt oder abnimmt oder was
auch immer. Ich glaube, auch viele haben das falsches Bild vom Investieren, dass sich das schnell reich macht. Mhm. Oder? Und du kannst schnell reich werden an der Börse, natürlich, wenn du mit Optionen anfängst zu handeln. Genau. Aber du brauchst ein riesen Know-how, dass das aufgeht. Plus, das ist nicht das, was ich unter Investieren verstehe. Das ist Trader, respektive Gamblen. Da kannst du auch ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen, du hast die gleichen Gewinnchancen. Investieren ist für mich, oder soll so langweilig sein, wie Beton beim Trocknen zuzuschauen, weil es halt einfach ist, du kaufst heute und du kaufst nächsten Monat und du kaufst übernächsten Monat und genau das machst du einfach über die nächsten 15, 20 Jahre. Es gibt also eine alte Börsenweisheit, kauf Aktien, nimm Schlaftabletten, geh schlafen. Und wenn du aufwachst, wirst du merken, du bist reich. Und das beschreibt es relativ gut, was du eigentlich machen musst. Du musst eigentlich blind, kontinuierlich einfach immer dazu kaufen. Ja. Egal ob die Börse rauf oder runter geht, du kaufst einfach monatlich dazu. Keep it simple and stupid. Mhm. Ja. Und das funktioniert
aber. Das funktioniert, genau. Also wenn man eigentlich historisch dann mal zurückschaut, muss man sagen, hey, es ist immer da.
Hey, historisch haben wir, je nach Statistik, die wir anschauen und ob wir Inflation reinrechnen und Teuerung und so weiter, haben wir zwischen 7% und 10% im Durchschnitt. Mhm. Und ich meine, wir wollen ja immer alle überdurchschnittlich sein. Überdurchschnittlich gut aussehen, überdurchschnittlich gescheit sein, überdurchschnittlich gut ankommen und so weiter. Aber wenn es ums Investieren geht, der reine Durchschnitt ist eigentlich mehr als genug. Ja. Oder? Und da haben wir weiteres Problem von der Menschheit, wir können Prozentrechnen gar nicht verarbeiten. Und wenn du das mal siehst, was das eigentlich für einen Effekt hat, das ist recht, recht krass. Mm. Wegen dem Durchschnitt lange völlig. Gar nicht mehr wollen, gierig werden an der Börse. Oder? Aber auch Durchschnitt heisst, das beste Börsenjahr haben wir fast 60% plus gehabt, das schlechteste Börsenjahr haben wir fast 40% minus gehabt. Oder? Aber das tut sich dann auspendeln, umso länger dass du dabei bist. Und das musst du halt einfach können aushalten.
Ja, deswegen das Nachhaltige.
Das Langfristige und...
Ohne den Reitschiessen und irgendwie jetzt gerade wieder...
Ja. Genau, genau. Aber eben am Schluss die einfachste Strategie, die es gibt, MSCI World kaufen und das einfach stumpf durchziehen.
Mhm. Ja, jetzt ist es so sehr generell, oder? Also Budget, Sparziel, dann sich selber zuerst zahlen etc. Sagst du jetzt, okay, hey, je nach Lebenssituation, ich bin jetzt ein junger Familienvater oder ich bin jetzt kurz vor der Pension und ich habe bis jetzt noch nichts gemacht. Mhm. Fangen wir mit dem Beispiel an. Ich bin 60, kurz vor der Pension, ein paar Jahre arbeiten, ich habe noch nichts investiert, ich habe mich voll und ganz auf die AHV und PK verlassen.
Ja.
Was empfiehlst du mir jetzt?
Also du hast gar nicht auf der Seite.
Sag mir, ich habe 100'000 auf einem Konto.
Ja. Ja gut, mit 60 hast du natürlich immer noch die Option von Pensionskassen einkaufen, die könnten spannend sein, oder je nachdem, wie viel das du verdienst. Ob jetzt du die 100'000 als Notgroschen brauchst oder nicht, das müsste man natürlich, es kommt darauf an, könnte ich sagen. Aber jetzt zum Konkreten, wären Pensionskassen-Einkäufe noch 2 Jahre lang sinnvoll? Wieso nur 2 Jahre? Ein PK-Einkauf kannst du eigentlich, respektive Steueramt schaut an, wann hast du den PK-Einkauf gemacht und alles, was du 3 Jahre vor Pension auf den Tag genau noch einkaufst, darfst du eigentlich nicht mehr als Kapital beziehen. Mhm. Und das Problem ist, es tut das ganze PK-Geld blockieren. Also das heisst eigentlich, du entscheidest dich schon aktiv für die Rente, wenn du 3 Jahre vorher nochmal einen Einkauf tätigst. Und das ist nicht so eine gute Ausgangslage.
Ja.
Natürlich gäbe es den Weg, weil der Pensionskasse ist eigentlich egal. Die Pensionskasse sagt, du kannst es schon haben. Schau du selber mit dem Steueramt, oder? Und in der Praxis sieht es dann so aus, die Pensionskasse zahlt dir das aus, Steueramt kommt dann zu Kumpen und sagt, hey, das geht so nicht, das ist Steuerhinterziehung. Und im Minimum müsstest du die Steuern, die du gespart hast, zurückzahlen, das Steueramt. Und das ist eigentlich, dann geht es dir noch gut, wenn nur das passiert. Weil das andere ist wirklich, wenn du das nicht aktiv meldest und quasi schon sagst, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe nochmal eingekauft, ich hätte gar nicht zählen, bitte schicke mir nochmal eine Rechnung für die Steuern, kann das wirklich sein, dass das als Steuerbetrug oder versuchte Hinterziehung angeschaut wird und dann gibt es vielleicht noch einen Buss.
Okay.
Wegen dem dort müssen wir aktiv werden. Aber sagen wir jetzt in dem Fall, ich könnte noch 2 Jahre einkaufen, dann wirst du zumindest steuerlich noch etwas optimieren und er hat dann immer noch die Entscheidung, beziehe ich das Geld oder nicht. Und das merke ich bei meinen Kunden, die noch nie investiert haben und vor dieser Frage stehen, müsstest du eigentlich schon fast richtig Rente sie motivieren, weil eben bei der Börse brauchst du Erfahrung. Du hast nicht, wenn der junge Familienvater mit 30 Jahren anfängt bei der Börse, dann mit kleinen Beträgen, dann ist dem das bewusst, das geht auf und ab, mhm, und er kann trotzdem ruhig schlafen, auch wenn es mal eine grosse Summe, ja, ist. Einer, der 40 Jahre lang in der Pensionskasse seine 300.000, 400.000, 500.000 Franken angespart hat und das investiert, der schläft nicht ruhig, mhm, oder von heute auf morgen. Das heisst, dort bist du relativ eingegangen, aber das ist der Case, den wir oft haben, dass die Leute leider erst mit 60 kommen für eine Finanzplanung und dann kannst du eigentlich nur noch Pflasterli-Politik, ja, betreiben.
Nur noch wenige Sachen.
Du kannst nicht mehr wirklich etwas in die Wege leiten, oder? Das ist einfach das, was du hast, weil wir sind Finanzplaner, wir sind kein Zauberer. Wir können die Situation nicht besser machen, als dass sie effektiv ist. Aber ich glaube, das wäre da, wo jeder Berater noch dann würde sagen, mach dich auf die Pensionskasse.
Ja.
Weil es ist eine risikolose Rendite, sagt man, oder? Wenn du einfach von den Steuern sparst nachher. Plus vom Zeithorizont her, von 60 bis zur Pension sind es nur noch 5 Jahre, dann ist die Rendite auch wirklich gut. Mhm. Weil ich, genau, einem 30-jährigen Familienvater könnte ich niemals einen Einkauf in die Pensionskasse empfehlen, weil dann ist, wenn du die Rendite runterbrichst auf die Laufzeit, auf die nächsten 35 Jahre, einfach nicht gut.
Ja.
Oder? Genau.
Okay, also das heisst, 60 ist eigentlich nur der Einkauf-PK und ja, der Rest ist halt dann...
Genau, und dann kommt es auf andere Sachen drauf an, zum Beispiel hat er Eigenheim? Dann musst du dich fragen, ja, hey, wie sieht die Tragbarkeit aus bei Pension? Und dann könnte zum Beispiel ein Weg sein, dass die 100'000, die du zuerst in PK eingekauft hast, zum Steuern optimieren, dass nur die 100'000 als Kapital wieder beziehen und mit dem Geld deine Hypothek zum Beispiel amortisieren, oder? Und dann kannst du sagen, okay, das dient auch meiner Tragbarkeit. Andersrum könntest du sagen, okay, die 100'000 die meine Renten erhöhen, könnte auch der Tragbarkeit dienen, hast aber immer noch hohe Schuld bei der Bank. Ja. Also, da müssen wir dann anschauen, ja, genau, welcher Weg macht mehr Sinn.
Genau. Was die Ausgangslage ist. Und der klassische Weg, den du jetzt vorher gesagt hast, mit dem Investieren, könntest du mir sagen, bis wann würdest du empfehlen? Bis 50? Bis 55? Oder wo sagst du auch?
Ich komme natürlich darauf an, wenn du angefangen hast. Also mit 50 darfst du gut anfangen mit investieren, genau, weil du hast immer noch 15 Jahre Zeit bis zu der Börse. Also bis zur Pension. Und du siehst dann mal, wie die Börse funktioniert. Also du hast so eine gewisse Erfahrung, die du mitnimmst, wo dir dann sehr dienlich ist, wenn du wieder vor der Frage bist, Kapital oder Renten. Mhm. Oder? Weil jemand, der schon Erfahrung hat mit Investieren, mit dem ist der Kapitalbezug viel einfacher, weil ihm wie klar ist, okay, ich muss es investieren, weil sonst bringt es nicht viel. Kommt natürlich auch immer noch, also wenn man noch Kapital und Rente noch schnell diskutieren. Es ist eine mega schwierige Entscheidung. Was die Entscheidung so schwierig macht, ist, es gibt keinen einzigen, der Erfahrung hat in dem Thema, weil es ist ein einmaliger Entscheid. Mhm. Also du, ich, wir können uns einig entscheiden und der Kontext von unseren Finanzen ist völlig unterschiedlich. Oder? Also ich kann mich nicht darauf verlassen, was du gemacht hast und du nicht, was ich gemacht habe. Wir müssen eigentlich alles anschauen. Das heisst, deine Schwester kann dir nicht helfen, der Stammtisch kann dir nicht helfen und auch was deine Eltern gemacht haben, muss nicht das Richtige für dich sein. Das heisst, da brauchst du wirklich Beratung. Genau.
Aber auch von jemandem, der eigentlich, also keine Ahnung, aber selber auch nicht erlebt hat.
Ja, ich glaube, die das tun, beraten, also ich rede jetzt von einer professionellen Beratung, eben zum Beispiel mit einem Finanzplaner, die haben natürlich sehr viel Erfahrung und die sehen auch den Kontext von deiner ganzen Finanzen. Ja. Meine, wenn du einen Termin hast für eine Finanzplanung, dann lass mal die Hosen ab. Also dann tust du 2 Jahre Steuererklärung einreichen, im Vorsorgeausweis, deine 3 Ankonten, also
alles.
Du leistest mal alles an. Und ich meine, dort zum Beispiel, wenn jemand Mieteinnahmen hat, ja, dann ist vielleicht die Rente gar nicht mehr so spannend, weil er hat ja sonst ein regelmäßiges Einkommen, das er generiert. Oder? Und ein anderer, der todkrank ist, dem sagst du auch, nimm doch gescheiter das Kapital. Genau. Wir schauen dann auf diese Punkte. Oder?
Ja. Genau. Okay. Jetzt haben wir so die Unterscheidung nach Alter. Gibt es eine Unterscheidung, wo du sagst, Lebensphase im Sinne von mit Kind, ohne Kind, verheiratet, nicht verheiratet? Gibt es den Unterschied?
Mit Kind ist ja die grosse Frage, ob du überhaupt noch Geld hast, um auf die Zeit zu tun am Ende vom Monat. Und dann auch dort wieder. Wenn du noch Groschen hast, gibt es keinen Grund, um nicht zu investieren. Aber es gibt extrem viele gute Gründe, zum investieren. Oder? Das heisst, auch dort investieren, ist der way to go. Mhm. Oder? Es gibt einen Börsenspruch, Tina, there is no alternative. Also du hast eigentlich gar keine andere Wahl mehr heute, als zu investieren, weil sonst wirst du kein Vermögen können aufbauen.
Mhm.
Und weißt, du hast vorhin gesagt, ja, er ist 60 und hat 100'000 Franken auf der Seite. 100'000 Franken klingt nach mega viel. Aber wenn du das mal wirklich sehr einfach oben runterrechnen, ist es extrem wenig Geld, weil du musst dir bewusst sein, oder die Leute müssen sich bewusst sein, je nachdem, was sie für einen Lohn haben, wenn sie pensioniert werden, haben sie noch 50-70% von ihrem Einkommen als Rente.
Mhm.
Und dann sagen viele, ja, weißt du, dann zahle ich weniger Steuern. Mhm. Sonst eigentlich, du zahlst ziemlich genau gleich viel Steuern, weil du hast alle Abzüge nicht mehr. Du hast keinen Arbeitsweg mehr, du kannst kein 3A mehr einzahlen. Keine Weiterbildung, die du könntest abziehen und so weiter. Mhm. Also du hast einfach keine Abzüge mehr, aber du hast dein Renteneinkommen. Oder? Das heisst, die Steuern sind etwa gleich. Und wenn du dann sagst, ich habe 100'000 und das soll irgendwie die 30% wegmachen, die 20'000 bis 30'000 Franken im Jahr sind, ja, nach 3 bis 5 Jahren bist du broke.
Mhm.
Und das ist da, wo nicht funktioniert. Plus, jetzt auch wieder einfache, einfache Mathematik. Wenn du angestellt bist, schaffst du 8 Stunden, du hast 8 Stunden Freizeit und du schaffst 8 Stunden schlafen. He? Also im perfekten Leben schlafst du 8 Stunden. Wenn du pensioniert bist, schlafst du vielleicht noch 6 Stunden oder 8 Stunden, aber du hast 16 Stunden Zeit zum Geld auszugeben. Genau. Ja, die musst du auch noch finanzieren. Und dann plötzlich könntest du alle Träume verwirklichen, weil du hast einfach Zeit. Das heisst, du willst noch einen Camper kaufen und mit dem unterwegs sein, die Weltreise, die du seit 30 Jahren davor hast. Das sind alles Möglichkeiten, die du jetzt hast, weil du Zeit hast. Die kosten Geld.
Mhm.
Oder? Eigentlich brauchst du nach der Pension in den ersten 5 Jahren mehr Geld, als du vorher gebraucht hast, um all das noch erleben, ja, was du gerne würdest erleben.
Ja.
Das Geld musst du auch auf die Seite tun.
Ja, ja, absolut. Absolut. Verheiratet und unverheiratet, macht es einen Unterschied für den Ansatz, den du jetzt fährst? Eigentlich nicht.
Nein, aber ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich von Pärchen die Frage bekomme, wo geheiratet sind, ja, wie sie das genau sollen machen, weil er verdient mehr, sie verdient weniger, wie sollen sie die Kostenaufteilung machen, mhm, prozentual, dieses, jenes, sie hat das Konto, er. Meine erste Frage ist immer, haben wir einen E-Vertrag?
Mhm.
Haben wir keinen E-Vertrag, das spielt das alles absolut egal, keine Rolle.
Mhm.
Von dem her, ja, auch ein Pärchen sollte investieren. Und der Tipp, den ich da sehr gerne mitgebe, ist, super, wenn ihr gemeinsame Konten habt, weil eben ohne E-Vertrag spielt es gar keine Rolle. Wichtig ist aber trotzdem, dass ihr Konten habt mit eurem eigenen Namen, wo ihr in meinen Augen mindestens 3 Monate Fixkosten drauf habt, und zwar jeder, falls der andere verstirbt. Weil wenn der andere verstirbt, muss zuerst Erbteilung gemacht, mhm, werden. Und bis die gemacht ist, hast du echt kein Geld auf Konten mit 2 Namen.
Mhm.
Und es ist mir recht egal, was eure Bankberater erzählt. Auch eine Vollmacht nützt nichts, weil eine Vollmacht stirbt mit dem Vollmachtgeber.
Mhm.
Das heisst, es wäre gut, wenn du ein Konto hast, wo du selber Zugriff hast, damit du deine Rechnungen, mhm, kannst zahlen. Und dann noch ein anderer Tipp, dort würde ich mir eher um rechtliche Sachen Gedanken machen, als soll ich jetzt investieren oder nicht, weil appellen alle die, die Hauseigentum haben, mhm, und Kind. Glaubt mir, wenn ihr keinen Erbvertrag habt, für die Heirater, die sollten einen Erbvertrag machen, ihr werdet ziemlich sicher zu wenig Liquidität haben, um eure Kinder auszahlen,
mhm,
wenn eure bessere Hälfte stirbt. Das heisst, im schlimmsten Fall müsst ihr das Haus verkaufen.
Ja.
Und das willst du auch nicht. Und mit dem Erbvertrag kannst du den Kindern einfach sagen, hey, sorry, geht nichts, bis der überlebende Partner auch verstirbt. Ja. Das wäre noch ein Tipp, den man auf den Weg nehmen könnte. Und die im Konkubinat sind, also heisst, die haben sich sehr gerne, aber sind sich doch nicht so sicher, auch wenn sie Kinder miteinander haben, die müssen das Testament aufsetzen. Und ja, dort braucht es ziemlich sicher Lebensversicherung, um sich gegenseitig absichern, weil aus der AV kennen wir nur eine Witwe- und eine Witwerrente. Und zum Witwe oder Witwer sein, musst du zuerst verheiratet sein. Bei der Pensionskasse, Tipp an dieser Stelle, meldet euch ein Schätzchen an.
Genau.
Die Voraussetzung, die meisten haben, ist, dass sie 5 Jahre zusammen gewohnt haben. Plus, ihr müsst sie wirklich anmelden, weil ohne Antrag keine Leistung. Oder? Also PK kann quasi sagen, du, wir wissen nichts von, dieser Konkubine, gibt auch kein Geld. Oder? Also das ist noch so ein Tipp, den ich auch allen sehr ans Herz lege, machen das unbedingt.
Also muss natürlich da sagen, da kommt natürlich das Thema, das Argument von der Heiratsstrafe, die viele entgegenbringen. Wieso das dann sagen, wir heiraten nicht?
Ja, Heiratsstrafe ist sehr kurzfristig gedacht, wenn es um die Steuern geht, und ich verstehe das absolut. Das andere ist aber, es gibt andere Steuern auf dieser Welt, zum Beispiel Erbschaftssteuern oder eben Vorsorge, das Thema AV, wie ich es gerade angesprochen habe. Willst du das nicht sicherstellen? Und ich habe mal ein Pärchen gehabt, die sind nicht geheiratet gewesen, haben ein Kind gehabt, das schon 30 war, also die sind schon länger zusammen. Und beide haben selber ein Vermögen gehabt von etwa 1 Million. Und sie haben in einem Kanton gewohnt, wo erbschaftssteuertechnisch nicht so sexy war, und die hatten Erbschaftssteuern von 30% gehabt.
Krass.
Also die Einladung zum Apéro für die Hochzeit ist relativ schnell gekommen nach dem Gespräch. Weil du mir einfach mal sagst, hey, du zahlst dann 300'000 Erbschaftssteuern.
Ja.
Dann kannst du noch. Und das andere Problem ist ja die AV-Rentenplafonierung, oder? Also die EPA-Rente, die ist, also wer nicht geheiratet ist, bekommt zweimal 100% Renten aus der AV, und wer geheiratet ist, bekommt 150%, oder? Also da fehlt ein Teil. Ja. Ein Viertel ist einfach weg. Du musst aber lang auf diesen Viertel verzichten, bis in dem Fall jetzt die 300'000 Erbschaftssteuern rausgeholt hast. Oder? Also das ist auch ein Thema, das man ein bisschen bedenken sollte. Aber ich verstehe es. Ich meine, das erste Jahr, als ich geheiratet war, ist übrigens der Grund, warum ich im Januar geheiratet habe. Damit ich das ganze Jahr rausholen. Jetzt haut dich um, wenn du die Steuerrechnung zum ersten Mal siehst. Ja. Oder? Das ist natürlich schon krass wegen dieser Steuerprogression am Ende des Tages.
Aber du sagst eigentlich auch, okay, es ist ein bisschen kurzfristig gedacht. Alle reden über die Heiratsstrafe bei den Steuern, aber letztendlich eben das Gesamtbild.
Logisch, Steuern ist einfach ein super Thema, um sich darüber aufregen, weil jeder ist davon betroffen, und am Stammtisch ist es halt auch, es können alle mitreden oder über Steuern. Oder? Das ist einfach ein gutes Finanzthema, ja.
Okay. Ja, mega spannend. Also eben so die verschiedenen Szenarien zu hören, kurz vor der Pension bis 50, würde ich sagen, es fallen alle eigentlich unter den gleichen Hut, oder
ja, ich würde sogar sagen, bis 55 alles noch unter der gleichen Hut, oder? Weil eben der PKI-Kauf ist so etwas, wo sich wirklich denen am meisten lohnt, umso näher du an der Pension effektiv bist. Und bei den anderen ist es investieren. Und investieren ist super, weil investieren ist liquid, es ist günstig, von dem her, du kannst echt viel rausholen dort.
Spannend. Also ich würde sagen, das Szenario haben wir so ein bisschen durch. So ein bisschen, okay, wir sehen es, was die Optionen sind. Lang ist es für alle das Gleiche, was man eigentlich machen sollte. Was eigentlich auch schön ist, es macht es ein bisschen einfacher. Oder statt zu sagen, es kommt davon, 20, 30, 40. Nein,
genau.
Es kommt eigentlich nicht davon.
Aber du hast es gesagt, machen. Und das ist mein Appell an alle. Machen wirklich, weil du kannst dich noch so lange einlesen über das Thema, dieses, jenes. In meinen Augen musst du dich ungefähr 8 Stunden über ETF informieren, und mehr wirst du nie müssen wissen. Dann geht es wirklich nur noch darum, wirklich ETF kaufen, rein investieren und es durchziehen.
Gut, vielleicht wieder nochmal so ein bisschen den Schwenken. Du machst ja auch als Finanzfabio viele Strassenumfragen.
Yes.
Und fragst da viele die Leute auf der Straße. Das ist sicher etwas, was dich extrem bekannt gemacht hat, unter anderem. Weil es natürlich einfach spannend ist, in der Schweiz, wo wir nicht gerne über Geld reden, auf der Straße von den Leuten zu hören, aha, so viel ist auf der Seite, so viel verdient man.
Oder eben nicht auf der Seite.
Oder eben nicht, genau. wie hast du eben da gemerkt, dass eigentlich das Thema Geld nach wie vor eher stiefmütterlich behandelt wird? Oder hast du es jetzt gemerkt, nein, absolute Offenheit?
Hey, das ist immer mein schlimmster Arbeitstag im Monat, wenn ich die Strassenumfragen mache. Auch, dass ihr das mal gehört habt. Wir sind 4 Stunden unterwegs. Und wir geben wirklich Gas und wir fragen einen nach dem anderen. Und in 4 Stunden ist die Range zwischen 4 und 14 Leuten, die dir eine Antwort geben. Oder? Das eine ist, ich glaube, du hättest mehr Leute, wenn du keine Kamera aufheben würdest, sondern einfach nur das Audio machst. Aber Social Media ist halt ein sehr visuelles Thema. Von dem her geht es nicht. Aber es ist wirklich krass, wie die Leute abwinken oder keine Auskunft geben.
Ja. Also ist ein bisschen das Klischee, das man ja kennt von der Schweiz, wo man sagt, ja, da wird nicht so über
Geld. Ja, aber ich glaube, das ist im Fall nicht nur in der Schweiz so. Ich glaube, auch in Deutschland würden wir auch sehr ähnliche Erfahrungen machen.
Ja, Dachregion vielleicht, aber...
Ja, also ich glaube, ich weiss nicht, ob das in anderen Ländern mehr würdest hören, oder?
Okay.
Ja. Bei uns ist, glaube ich, eher der Punkt, dass alle meinen, die Schweizer sind reich und wegen dem wollen sie es nicht noch sagen, oder?
Ja.
Aber ich komme dann auch schon Kommentare über von Leuten, die wir von Deutschland ausfolgen und dann wirklich da, hä? Ich dachte, alle Schweizer sind reich.
Nope. Definitiv nicht. Ja, eben du klärst auf auch unter anderem, oder vor allem auch, das ist dein erklärtes Ziel. Jetzt machst du einen Blog, wo als Blog gestartet ist, inzwischen ist eigentlich ja auch mehr als nur einen Blog. Hast du eine Veränderung gemerkt am März, also dass die Leute sich mehr damit auseinandersetzen, oder sagst du, hey, nein, es ist eigentlich immer noch sehr wenig
Wissen? Gell, ich bin natürlich in einer absoluten Bubble momentan. Ich habe ja nur mit Leuten zu tun, die sich für Finanzen interessieren. Wegen dem habe ich immer das Gefühl, die ganze Schweiz investiert. Rein der Input, den ich habe. Oder? Aber eben, wenn ich dann auf die Strasse rausgehe, denke ich immer wieder, ah, es geht nicht. Also, niemand investiert. Und je nach Medienerstattung, oder? Ich meine, SRF, Altersarmut ist immer noch nach wie vor ein Thema, wo du halt einfach hörst, wie es den Leuten geht, rein finanziell, wo du denkst, okay, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich wahrnehme. Aber für mich positiv, oder? Ich meine, ich sehe das Wachstum, das ich habe, das heisst, immer mehr Leute kann ich in meine Bubble hineinsaugen und denen helfen, dann wir einfach weitermachen.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die fehlende Auseinandersetzung ist das Thema von der Jugend. Also du hast ja gesagt, du bist ja auch viel auf Social Media oder vor allem auf Social Media. Jetzt sind ja vor allem die Jungen, Straßenumfragen sind auch viele Junge, nicht nur.
Ja.
Ich würde sagen, es ist vor allem die Jungen, die sich nicht damit auseinandersetzen oder kein Generationenthema?
Ich glaube nicht, dass das Generationenthema ist. Im Gegenteil, neueste Statistiken belegen, dass die Jungen mehr investieren als die älteren Generationen. Mhm. Ich glaube, wir haben wirklich einen Gap zwischen Boomers, haben noch eher investiert, respektive die sind einfach in einem goldenen Zeitalter aufgewachsen, wo du hast müssen sagen, du, also egal in was du investiert hast, es hat rendiert. Ja. Oder? Und dann haben wir so eine Generation, wo ich würde sagen, die ist heute so zwischen 50, 60, vielleicht 45, 60, die gar nicht investiert. Und irgendwo ist irgendetwas verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob es denen einfach zu gut gegangen ist. Oder ob du wie schon darauf verloren hast, du wirst einfach mal ein Einfamilienhäuschen erben. Das ist natürlich eine Ausgangslage, die wir alle nicht mehr haben. Oder? Plus eben das andere ist, was schaut man alles als Investition an? Jetzt Boomers nochmal. Die haben einfach irgendein Einfamilienhäuschen kaufen für 200-300'000 Franken, oder? Wo heute irgendwie eine Million und mehr Wert hat. Du musst sagen, ja logisch, ist das beste Investment von deinem Leben gewesen, aber es ist auch das einzige Investment von deinem Leben gewesen. Also von dem her ein schwieriges Thema.
Ja.
Aber ich glaube, die Jungen, die machen mehr. Ich schiebe das jetzt nicht nur unseren Finanzinfluencer zu, sondern es gibt halt auch einfach geile Produkte heutzutage und Fintechs, wo Marketing einfach 100-mal besser im Griff haben als unsere Grossbanken, oder? Also, cooles Produkt, cooles Marketing-Team, logisch erreichst du die Jungen besser, ja.
Also, und vor allem überhaupt die Jungen wollen erreichen, oder? Ich glaube, das ist ja auch noch, wo ich das Gefühl habe, früher war das noch wie so ein bisschen, wird gar nicht so angeschaut von den Banken.
Ja, wenn du halt so extrem günstige Produkte machst, musst du halt in die Masse reingehen. Mm. Oder wenn du überteuerte Produkte hast, die die Vermögensverwalter heute halt immer noch haben, dann bist du halt so, dann nimmst du halt den einen Kunden, der dir eine Million bringt und du tust den halt das ganze Jahr bäscheln.
Ja.
Also dann ist es relativ einfach.
Ja. Wenn du sagst, jetzt, du machst Aufklärung, du willst Leute weiterbringen, jetzt kann man sagen, ja, super, aber wäre es nicht irgendwie eigentlich, ich meine, es ist eben eigentlich ein Ziel, und man muss sagen, wäre schon fast politisch aufgehängt, die Schweiz von der Altersarmut
zu retten. Es wäre ein absolutes politisches Thema. Das Problem ist, Politiker haben keine Ahnung von Geld und von unserem Vorsorgesystem und von unserem Steuersystem und von allem. Also, ich meine, das könnt ihr alle googlen. Es gibt Videos, wo während der Abstimmungen zur Reform von der Pensionskasse sind vor dem Bundeshaus Politiker gefragt worden, die dort dann abgestimmt haben, kannst du uns den Umwandlungssatz erklären? Mhm. Weißt du, was ein Deckungsgrad ist von der Pension? Und sie können es nicht. Mhm. Und das ist voll echt, wenn ich die Videos sehe, dachte ich, das kann es jetzt nicht sein. Oder? Also das heisst, wir müssten besser wählen, aber es sagt ja jeder, er kommt raus.
Ja, klar.
Aber wenn du so basic Fragen, ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das eine basic Frage ist, aber das sind Sachen, die du musst checken, damit du über das kannst gut politisieren. Mhm. Oder? Und wir haben einfach sehr, sehr wenig Politiker, die wirklich draus kommen.
Mhm.
Oder? Und ich weiss nicht, ob wir diesen Politikern zu viel oder zu wenig zahlen, dass sie sich mit dem Thema anständig auseinandersetzen. Aber dort scheitert es. Und ich wäre stark Fan davon, wenn man ein Gremium von Experten zusammenstellt, das diese Sachen tut, entscheiden. Ja. Oder? Aber es wird nicht gemacht.
Ja, das sind wir halt bei der Demokratie dann wieder. Oder?
Und weißt du, wenn es Parteien gibt, die sagen, investieren ist nur für die Reichen, muss ich sagen, der Börse ist es absolut egal, ob du reich oder arm bist. Oder? Natürlich, die Reichen haben einen grösseren Effekt, sage ich jetzt mal, am Ende vom Tag. Aber die 25 Stutz an der Börse funktionieren genau gleich wie 25 Millionen.
Ja. Das heisst jetzt, wenn wir sagen, okay, wir brauchen besseres Finanzwissen, Finanz-Know-how. Mhm. Wäre das eine Aufgabe von der Schule? Müsste die Aufklärung dort stattfinden?
Hey, das war lange meine Idee, meine Meinung. Ich bin dann tatsächlich von der Schule mal eingeladen worden. Oder? Und dann muss ich sagen, ja, hey, wenn du die Chance hast, dann gehst du und probierst es mal. Also machst es. Aber dann müssen wir merken, es ist es probieren, weil solange du in der Schule bist und kein eigenes Geld verdienst, hast du keinen Bezug zu Geld.
Mhm.
Ergo, die Kinder sind völlig nicht bei dir. Oder? Und sie haben wirklich keinen Bezug zu Geld. Also ich habe dann ein Beispiel gemacht. Wisst ihr, was das Auto von euren Eltern kostet? Und dann hast du Junge gehabt, wo irgendwie gefunden haben, das Auto kostet 1 Million. Und andere haben gefunden, ja, der BMW vom Vater kostet 5'000 Franken. Und dann merkst du einfach so riesige Diskrepanzen. Wenn sie fragst, was ein 2,5-Zimmer-Wohnung kostet, dann bist du irgendwie zwischen du kaufst Schloss Versailles jeden Monat und ja, da kannst du, also gratis, also
yeah,
völlig kein Bezug zu dem ganzen Thema. Und das war für mich so die Lehre gewesen, okay, du musst dort einhängen, wo sie das erste Mal Geld verdienen. Mhm. Oder? Und dann kommen wir wieder an den Punkt. Ich meine, ein Lehrling, der 500 Franken verdient, je nachdem, was er zu Hause abgeben muss, oder sein Zugabe zahlen, oder sein Essen selber zahlen, wie fest dass es den dann interessiert, ist eine andere Frage. Oder? Mhm. Aber so, ich glaube, wenn du im letzten Lehrjahr wärst und den Leuten schon ein bisschen bewusst ist, hey, ich verdiene nach den 4.000, 5.000, 6.000 Franken, dort mal würdest du reingehen und sagen, hey, look, Budget, oder vor allem, wie unser Steuersystem funktioniert, im Sinne von Steuererklärung einreichen, wann können wir die Rechnungen für die Steuern mit der definitiven Steuerrechnung mit der provisorischen Steuer, ja. Weil das ist Schuldenfall Nummer 1, oder? Ja. Wo viel reinlaufen. Wenn wir das innen nochmal erklären, hey, look, du kommst jetzt aus der Lehre, du willst nachher wie einen grossen Geld verdienen, aber auch wie einen grossen Steuern zahlen. Ich glaube, das würde schon mal mega viel bringen, wenn du dort einhängen kannst. Und ja, ich meine, wenn die Schule draussen ist, ist ein Stück wie Politik draus. Und dann müsstest du eigentlich den Arbeitgeber
mit
Mangel nehmen. Aber das ist absolut nicht seine Aufgabe. Also er kann dir wieder schon sagen, du, geht mir eigentlich nichts an, ich zahle den Lohn. Plus sind wir ehrlich, wenn der Arbeitgeber die Leute finanziell bilden würde, dann würde er auch plötzlich keine Arbeitnehmer mehr haben. Weil dann würdest du das in Frage stellen, oder?
Ja, wieso das angestellt bist.
Ja, genau. Und dort ist jetzt die Frage am Ende des Tages, wo ich selber muss sagen, ich weiss nicht genau, wo du einhängen willst, aber wenn, dann wäre es auch das letzte Lehrjahr.
Mhm. Ja. Oder die Eltern, wenn sie sich damit auseinandersetzen würden.
Die Eltern, wenn sie sich damit auseinandersetzen und das wirklich auch würden vorleben. Ich glaube, vorleben ist bei Eltern immer besser als vorsagen. Yeah. Und ich meine, das habe ich x-mal gesehen. Oder wenn du die Leute fragst, warum machen sie was sie machen, ist immer, die Eltern machen es so.
Mhm.
Und das ist meine Frage immer, sind deine Eltern reich? Das ist eine mega fiese Frage, aber es zeigt den Leuten einfach mal auf, du machst etwas von jemandem, wo der offensichtlich bewiesen hat, dass es nicht funktioniert. Oder? Und entweder reden wir von Vermögen aufbauen oder von reich sein. Oder reich sein ist wirklich Millionen aufwärts.
Mhm.
Vermögen ist für mich so zwischen 1 und 2 Millionen.
Mhm.
Oder? Und das ist so ein bisschen der Punkt, passt auf, was eure Eltern sagen. Meine Eltern haben mir ein Sparen beigebracht. Oder meine Eltern sind fast vermögend, sage ich jetzt einmal. Oder? Also auch nicht wirklich reich.
Mhm.
Und ich kann mir selber müssen beibringen. Aber wenn sie mir sie investieren so beigebracht hätten, wie sie mir Sparen beigebracht hätten, wäre spannend, wie weit das ich heute wäre. Ja.
Ist eigentlich auch eine Anlehnung an das Buch, oder Rich Dad, Poor Dad, eigentlich wieder.
Absolut. Absolut.
Gut.
Seht ihr, du hast es gelesen, hä?
Ja, ich kenne es auch, ich kenne es auch. Ja, du sagst eben eigentlich, okay, der Arbeitgeber hat kein Interesse daran, weil ich zahle den Lohn, ich will die Leute, dass sie jeden Tag wieder ins Büro kommen.
Also es gibt schon Arbeitgeber, die Interesse daran haben, ja. Falsch verstehen. Also ich habe viele, die mir folgen und dann irgendwann schreiben, hey, könntest du mal in unser Geschäft kommen, das gut aufklären. Kein Problem, ja. Buch mich.
Ja.
Ja,
mach das ich heisst, gern. Was ist der Ansatz? Ist das da, wo der Finanzfaber reinkommt mit dem Finanzblog?
Wie meinst du den Ansatz?
Um dann eben das Know-how aufzubauen bei den Leuten, oder?
Nein, also was dann passiert, sind so, es gibt Personalorientierungen, wo du wirklich ins Geschäft gehst.
Ah nein, sorry, ich muss schnell zurück. Ich meine den Ansatz, ich muss die Frage anders stellen. Ja. Der Ansatz, wenn wir jetzt sagen, okay, die Schulen können es nicht, die Politiker können es nicht,
ja.
Die Eltern können es vielleicht, der Arbeitgeber ist auch nicht unbedingt verantwortlich.
Also nein, eben die Eltern können es nicht vielleicht, die Eltern können es eher nicht. Ja, genau.
Also das heisst, wer ist dann in der Verantwortung, ob dann eben dein Blog reinkommt, um die Leute
zu sensibilisieren? Jeder selber. Du musst das Grundinteresse an Finanzen selber aufbringen und dich selber informieren. Also es liegt schlussendlich bei dir. Natürlich wäre es viel einfacher, wenn uns Gesellschaft oder Schulsystem oder wer auch immer würde Tür öffnen und das aufzeigen. Mhm. Aber ja, momentan muss ich wirklich sagen, bin ich mega stolz auf alle Finanzblogger in der Schweiz, was sie für einen Job machen und die Leute erreichen, dass es so viele Leute gibt, die sich damit anfangen, interessieren.
Mhm.
Ja, aber schlussendlich musst du selber, wie bei allem, also weißt du, jedes Thema, das wichtig wäre, musst du dich selber reinknüllen, ja. Damit es dir etwas bringt.
Inwiefern ist der Faktor Social Media da auch extrem entscheidend, also in der Aufklärung? Ja,
das
ist natürlich cool.
Also ich meine, ich erreiche jetzt über alle Kanäle fast 100'000 Leute. Und das ist natürlich schon ein Impact, weil die 100'000 Leute werden vielleicht auch mal Kinder haben.
Mhm.
Oder die 100'000 Leute erzählen es vielleicht noch zwei Kollegen und dann sind wir sehr schnell bei 300'000 Leuten. Mhm. Also weißt du, Social Media hilft da extrem, dass du es... ja, ich meine, ich habe ja immer die Wahl, will ich jetzt 2 Stunden aufwenden, um eine Einzelperson beraten oder will ich jetzt 2 Stunden aufwenden, um einen Podcast aufnehmen, wo noch dann Tausende von Leuten hören. Mhm. Das ist ja eigentlich das. Also, ja. Da hilft mega fest, ja.
Ja.
Das Problem an Social Media ist halt auch das Doomscrolling, dass du einfach auf dem Sofa bist, schaust eigentlich Fernsehen, aber scrollst du durch Social Media, ob es dann wirklich aufnimmst, I don't know.
Mhm.
Mir hilft es, um den Podcast zu streuen. Und den Podcast zu hören, machst du wirklich nur, wenn du Interesse daran hast.
Nein, das machst du während dem Fernsehen schauen.
Ja. Oder du machst Strassenumfragen und dann können sich die Leute zuerst mal unterhalten von der Umfrage selber und nachher dann schreiben einen Kommentar, der natürlich auch einen Unterhaltungswert hat. Ja.
Absolut. Und teilen jetzt oder im Netzwerk, hey, hast du gesehen, hast du gehört,
schau ja, mal. Ja. Oder kennst du sogar jemanden und schickst einen Kollegen, weiss, hey, mit denen sind wir doch in der Schule oder ja, whatever. Genau. Ja.
Ja.
Genau.
So sind wir eigentlich wieder bei dir ein bisschen gelandet.
Ja.
Und jetzt eben, dich gibt es seit 2018 mit dem Medium Finanzfabio.
Ja.
In der Schweiz hast du recht eine Reichweite, 100'000 fast. Und eben, wenn man noch überlegt, wo das überall vielleicht noch auftritt oder was weitergeleitet wird, Multiplikator, noch weiter. Was ist so ein bisschen deine Vision oder dein Ziel für die Zukunft?
Hey, hättest du mich letzten Sommer noch gefragt, hätte ich das niemals für möglich gehalten, 100'000 Leute zu erreichen. Also never ever. Von dem her bin ich gerade ein bisschen visionslos, ausser die Schweiz vor der Altersarmut zu retten. Also es bleibt am Ende vom Tag bei dem. Wie das in 5 Jahren mache, I don't know.
Mhm.
Aber momentan ist es gut, so wie es ist. Ja,
ja, super. Abschließend, ich stelle immer so die gleichen Fragen am Schluss, so ein bisschen grösste Aha-Erlebnis in deiner Rolle oder seit du jetzt so unterwegs bist mit dem Thema.
Mein grösstes Aha-Erlebnis ist eigentlich, egal wie oft du schon erzählt hast, es ist immer noch zu wenig gewesen. Mhm. Du musst es immer wieder erklären von vorne.
Ja.
Also es ist irgendwie eine Never-Ending-Story. Und ich weiss nicht, ob... Ich glaube, die Gefahr besteht immer ein bisschen, wenn ein Anfänger anfängt, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wird er irgendwann zum Amateur. Und ein Amateur hat einfach immer den Hang zur masslosen Selbstüberschätzung. Oder? Und er weiss noch nicht, was er alles nicht weiss. Mhm. Und wegen dem macht er wieder ganz andere Fehler.
Mhm.
Aber immerhin hat er schon mal angefangen. Oder?
Ja.
Und ich glaube, Fehler machen bei Finanzen ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein Lehrgeld, aber irgendwann zahlt sich das aus.
Mhm. Also repetieren,
immer wieder.
Sehr gut. Wir sind so mit Blick auf die Uhr eigentlich schon fast durch. Eine Stunde haben wir jetzt schon fast gebraucht.
Ich weiss nicht, ich sehe da nichts. Ja. 53 Minuten, glaube
ich. Genau, ich tue immer gerne mal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen, wo, was mir so geblieben ist. Du kannst gerne mal ergänzen.
Yes.
Angefangen hast du gerade mit dem Buch «Rich Dad, Poor Dad», wo du sagst, hey, dich sehr prägt.
Mhm.
Vielleicht auch die entsprechende Empfehlung, was man noch mitnehmen kann. Dann das Thema, wo du gesagt hast, ja, viele tun immer ein bisschen über ihrem Verhältnis leben, also ein bisschen die Lifestyle-Inflation, sobald sie mehr verdienen, noch mehr ausgeben, noch das teurere Auto.
Mhm.
Und dort hast du eigentlich den Ansatz gebracht, hey, zuerst dich selber zahlen, dann die Fixkosten, dann die Rechnungen, die einfach so reingekommen sind, und dann schauen, mit was habe ich eigentlich noch, mit was muss ich leben. Also das so als grundsätzlich.
Genau, das ist ein bisschen Finanzen automatisieren, ja.
Genau, ein bisschen vereinfachen, ja, regelmäßig das zahlen und dann auch wirklich zu wissen, hey, man muss investieren, also irgendwann hast du genug gespart, das habe ich schön gefunden, wie du das gesagt hast. Nach 20.000, 30.000 längt es dann eigentlich auch und dann musst du switchen vom Spar-Mindset ins Investment-Mindset.
Genau.
Und mit den ETFs hast du halt einfach eine höhere Diversifikation und weniger Risiko, als wenn du die Einzeltitel investieren
willst. Und du brauchst, also meine Basics vom Investieren vielleicht noch, also, sind relativ sehr simpel. Du brauchst Zeit, reden wir 13 Jahre und mehr. Du musst diversifizieren, das kannst du mit ETF super, und du musst ein Auge auf Gebühren haben. Mhm. Und that's it. Mehr braucht es nicht.
Mhm. Gerade der wichtige Punkt auch am Schluss, oder das Auge auf Gebühren, das kann vielleicht teilweise noch ein bisschen vergessen.
Bei einen, oder? Absolut. Ja, absolut. Ja.
Gut, dann ein bisschen der Aspekt, welche Lebensphase bin ich? Bis 55 sagst du, hey, gilt eigentlich die Regel, die ich vorher gesagt
investieren.
Habe? Investieren. So um die 60 ist dann, ja, ist ein eine andere Situation, vor allem wegen der schlaflosen Nächte, wo man immer sagen, PK einzahlen. Und dann die grosse Frage, Kapital oder Rente, je nachdem, wie die Lebenssituation ist.
Ja. Und holt euch da wirklich bei dieser Frage professionelle Hilfe. Es lohnt sich, Finanzplaner sind nicht immer günstig, das weiss ich, aber wenn du denkst, du hast jetzt 40 Jahre lang gespart, um 400, 500, 600'000 Franken auf die Seite zu tun, und dann investierst du noch 1% in einen Finanzplaner, vielleicht auch günstiger, das lohnt sich. Mhm. Einfach schon nur, dass du weisst, du hast die richtige Entscheidung getroffen oder du hast das Bestmögliche gemacht, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das lohnt sich für den Rest von deinem Leben, dass du dich nicht aufregen musst. Ja.
Mhm. Super. Ich glaube, das sind so. Ich habe noch ganz viele weitere Punkte, aber dann sind wir schon wieder in den Details mit Ehevertrag und alles Erbvertrag etc.
Genau.
Hast du noch eine Ergänzung gehabt bei diesen Punkten?
Hey, nein, ich bin mega happy, wie du das zusammengefasst hast. Top.
Dann gebe ich gerne immer noch am Gast am Schluss Wort für irgendeine Inspiration oder Buchempfehlung. Gerne etwas Persönliches, wo du unseren Zuhörern möchtest mitgeben.
Ja, also die beste Empfehlung, hört mal im Finanzfabrik-Podcast
ein
und Newsletter abonnieren. Ich glaube, das lohnt sich. Buchempfehlungen gäbe es ganz viel zum Thema Geld, aber wir haben es ja schon gehabt, wo könnte man über Geld lernen, wenn man richtig hingeht. Ein Hund namens Money ist es, ich glaube, es ist das beste Finanzbuch, wenn ich das schlussendlich gelesen habe. Es wäre nicht Rich Dad Poor Dad, es hätte einfach den Startschuss gegeben. Aber Ein Hund namens Money ist ein Buch über Finanzen für Kinder geschrieben, wo jedem Erwachsenen gut tut, das mal zu lesen. Von dem her, macht das.
Super. Ja. Danke vielmals, dass du Zeit genommen hast.
Hey, sehr gerne.
Bei uns dabei zu sein. Und ja, ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn ich dich ein anderes Mal sehe. Und gute Zeit.
Danke dir. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.